Morgen miteinander. Ich freue mich gerade, dass ich so viele sehe, die ich gestern auch gesehen habe. Schön. Ich möchte mit etwas einsteigen, was mich gerade sehr berührt. Und zwar während dem Lobpreis habe ich ein Bild empfangen. Und zwar sah ich plötzlich ein Bild, das ich eigentlich gewohnt bin, wenn ich Auto fahre, wenn was passiert ist. Das Bild einer Rettungsgasse. Kennt ihr das? Heißt immer wieder, bildet eine Rettungsgasse. Warum? Dass dann, wenn die Technik Schwierigkeiten hat mit meinem Headset, dann kann ich auch so eine Flüstertüte nehmen. Ja? Und zwar, dass eben der Rettungsdienst, die Feuerwehr, einfach die Helfer, THW und so weiter, dass die durchkommen. Ja? Und ich sah das plötzlich vor mir, und dachte, was willst du mir denn damit sagen? Und Gott sagte, sag ihnen, bildet eine Rettungsgasse. Ob ihr heute Morgen, vielleicht zu Hause im Bildschirm oder auch hier in unserer Mitte, bildet eine Rettungsgasse. Ja, wir unterbrechen ganz kurz. Oder ich mache weiter und man bringt mir ein richtiges Mikro, weil das hat so keinen Sinn. Und zwar deshalb, bildet eine Rettungsgasse, damit die Rettung zu den in Not Befindlichen kommt. Und da gibt es eine ganz wichtige Sache. Wisst ihr, dass die Rettungsgasse manchmal verhindert wird? Heute Morgen heißt ja mein Thema ermöglichen oder verhindern. Und da gibt es manchmal, das habe ich echt schon, wenn ich so im Stau stehe, ich freue mich immer so, wenn ich im Stau stehe, geht es euch auch so. Ja. Aber ich halte mich an die Anweisung. Ich fahre dann je nachdem ganz links, ganz rechts, ja, damit wirklich der Rettungsdienst durchkommt. Aber dann erlebe ich, und das hatte ich heute Morgen in diesem Bild so vor mir gesehen, dann erlebe ich plötzlich der ein oder andere, der so rausschert und denkt, jetzt ist frei, jetzt komme ich vorwärts. Ich komme alleine durchs Leben. So, und jetzt machen wir schnell einen Wechsel. Vielen Dank. Oh, das hört sich schon ganz anders an. Und der Thomas steuert es wunderbar aus. Und der Ronny fummelt da an meinem Hosenbund. Alles klar, Dankeschön. Wunderbar. So, und zwar, da scheren manche aus und denken, sie kommen allein durchs Leben. Sie kommen ohne Gemeinschaft, ohne Beziehung, ohne Gemeinde durchs Leben. Ich will dir heute Morgen etwas ganz deutlich sagen. Du bist auf dem Holzweg, du verhinderst etwas. Dadurch, dass du ausscherst, dadurch, dass du dich nicht in Beziehung, in Gemeinschaft zu Christus und zur Gemeinde hinein orientierst und integrierst, verhinderst du die Rettung für viele, die dringend Rettung brauchen. Das sagt dieses Bild. Und das sind vielleicht manche, die scheren aus, weil der Lobpreis ist zu lang, die Predigt zu lang. Und überhaupt, vielleicht dienen die Gemeinde nicht oder jene Gemeinde nicht. Wir kommen so aus einer Zeit, wo wir uns alles so schön zurechtlegen konnten. Und wenn mir etwas nicht gefällt, dann kann ich ja wieder weiterziehen. Aber ich möchte etwas sagen. Ich glaube, wir kommen in eine Zeit der Verbindlichkeit oder der Integration des Miteinanders, wo wir nicht ausscheren dürfen, so wie in dieser Rettungsgasse, damit der Segen Gottes, die Hilfe Gottes, die er auch durch uns tun möchte, dass sie wirklich zu den Menschen kommen, die es dringend brauchen. Das ist meine erste Botschaft. Das ist Gottes Botschaft heute Morgen. Und da ist immer die Frage, ermöglichen oder verhindern. Und bevor ich einen Bibeltext lese, möchte ich zuerst mal einen Dank aussprechen. Dank an alle, die mitarbeiten hier, auch hier in der Gemeinde. Nicht nur gestern, sondern grundsätzlich. In irgendeiner Weise. In der Technik, Reinigung, Deko, Lobpreis, Begrüßung, Predigt, Verwaltung, Finanzen und vieles, vieles andere mehr. Ich gehe mit offenen Augen hier durch die Gegend staunen, was hier alles geleistet wird. Aber ich muss euch etwas sagen. Ihr ermöglicht etwas dadurch. Ihr ermöglicht dadurch etwas. Nämlich du unterstützt Jeder, der sich einbringt, unterstützt ja diesen Plan Gottes von Beziehung und Gemeinschaft zu ihm und untereinander. Und dann ist da noch etwas. Glaub doch ja nicht, wenn du da irgendwo, was weiß ich, das Geschirr abwäschst. Übrigens, ich stand gestern auch mal in der Küche, das war spannend, das war schön. Leute, stellt euch mal in die Küche, es ist eine ganz besondere, lockere Gemeinschaft. Ja, aber du unterbindest etwas, du durchkreuzt etwas. Wisst ihr was? Du durchkreuzt den Plan des Teufels. Was ist der Plan des Teufels? Durcheinanderbringen, durchkreuzen, verhindern, zerstören. Zerstören von Beziehung und Gemeinschaft. Ach, ich habe heute keine Lust. Ich bleibe zu Hause. Ach, im Übrigen, ach nö, wenn der predigt, nö, da komme ich nicht. Das kannst du machen, ganz klar. Aber vergiss eins nicht, du isolierst dich. Und wir sind berufen, Jesus nachzufolgen. Und wenn wir hier beieinander sind, wenn wir miteinander Gemeinschaft haben, wenn wir miteinander Lobpreis machen, wenn wir miteinander beten, wenn wir Wort Gottes hören, vieles andere mehr, wenn wir miteinander reden und sagen, Mensch, wie geht's uns untereinander, dann durchkreuzt du, unterbindest du die Pläne des Teufels, der nur spalten und zerstören möchte. Und du unterstützt das Miteinander der Gemeinde. Du ermöglichst Dinge, die alleine nicht gehen. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, dann sehe ich das große Gebäude. Denke ich, wow. Natürlich kannst du zu Hause sitzen und kannst auch zu Hause Gottesdienst hören und was weiß ich und Lobpreis und ein bisschen mitbrummen, kannst du machen. Aber das, was hier läuft, das kannst du zu Hause nicht gestalten. Und ich staune jedes Mal über das Gebäude hier und denke, wow, welche Möglichkeiten sind hier entstanden, weil Leute ganz treu ihre Finanzen zusammenlegen. Oder? Sage ich was Falsches? Ja, Ronny hat gesagt, er hätte ein Mikro und könnte mir reinquatschen. Ronny kann es gern machen, wenn ich was Falsches sage. Wunderbar. Also, du bist ein Ermöglicher, dass Dinge laufen, die sonst alleine nicht möglich sind. Und du förderst und ermöglichst eine Anziehungskraft und Ausstrahlung. Wisst ihr, ich glaube, hier im Umfeld weiß jeder, wo das charismatische Zentrum ist, oder nicht? Und deshalb möchte ich dich gleich heute Morgen ermutigen, klink dich ein. Ja, bleib dran, mach dich fest, denn jeder von uns, jeder Einzelne ist wichtig. Deine Persönlichkeit, deine Gaben. Und übrigens, wenn du nicht dabei bist, da fehlt was. Ja, da fehlt was. Da fehlt ein Stück von dem Ganzen. So, und jetzt komme ich zu unserem Bibeltext aus 1. Petrus 4, Vers 7. Es geht ja um Ermöglichen oder Verhindern. Und da heißt es, das Ende der Welt kommt bald. Seid deshalb beisammen und klar in euren Gebeten. Das Wichtige aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Das ist ja interessant. Gott hat jede von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wer nicht da war, hat gestern wirklich was versäumt. Wow, da hast du Gottes Gnade erlebt. Wow, stark. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setzt er sich mit aller Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt, nicht aus ihm selbst kommt. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Amen. Das Erste, was wir merken, Petrus schreibt es einer Gemeinde, die gewaltig unter Druck steht, die in einer Verfolgungsphase ist, und er schreibt davon, das Ende ist nahe. Nun ist es schon fast 2000 Jahre her. Aber wir laufen gerade auch wieder in solch eine Zeit, wo man immer stärker auch hört, ja, wir wissen gar nicht, kommt vielleicht Jesus bald wieder? Nun ganz deutlich, ich bin kein Prophet und ich weiß es nicht. Aber was ich feststelle, ist Folgendes, dass wir immer mehr unter Druck kommen. oder? Letzte Woche war ich in unserer Eigentümerversammlung, hatte mich meine Vermieterin dazu bevollmächtigt und dann sagte der Verwalter, wenn es um die Heizkosten geht, letztes Jahr Pellet 250 Euro die Tonne, ich habe nochmal günstig eingekauft, doppelter Preis 500 Euro die Tonne, aber dies, jetzt steht der Preis bei 700 bis 1000 Euro die Tonne, hallo. Und das ist beim Gas und beim Öl und so weiter und so fort auch so. Also da kommen gewaltige Herausforderungen auf uns zu. Ganz zu schweigen von dem Kriegen, muss man ja sagen, die gerade laufen, die so fürchterlich und schrecklich sind. Alles wird teurer. Die Trockenheit, die wir gerade durchgemacht haben und vieles andere mehr. Und wie viele erleben oft Widerstände, Trockenheit, ja Dürre, Schwierigkeiten in ihrem eigenen Leben. Und da schreibt Petrus was ganz Entscheidendes. Was ist denn unsere Reaktion, wenn wir in so eine Zeit kommen? Wisst ihr, was ich zuerst gedacht habe? Weiß ich nicht, wahrscheinlich seid ihr da viel besser wie ich. Aber ich habe sofort gedacht, wenn die Heizkosten hochgehen, gehen die Nebenkosten hoch. Oh, Barbara, schaffen wir das? Da denkt doch jeder zuerst mal an sich, oder nicht? Und das ist oft so. Solche Situationen machen uns Angst. Ja? Und was passiert dann? Und dann ziehen wir uns zurück, weil wir unter Druck kommen. Und was bleibt oft auf der Strecke? Der andere. Mein Nächster. Unsere Beziehung, unsere Gemeinschaft. Genau das ist der Trick des Teufels. Er möchte uns unter Druck bringen. Er möchte uns Angst machen. Ja? Und denk doch nur an die Corona-Situation, die wir durchlebt haben und die ja wahrscheinlich noch nicht zu Ende ist. Ja? Wie viele Spannungen, Spaltungen hat es gegeben? Wie viele sind da einfach weggeblieben? Wie viele kommen nicht mehr aus lauter Angst, vielleicht doch noch so ein Virus abzubekommen? Also unsere Reaktion oft Angst und Rückzug. Petrus schreibt aber dieser Gemeinde was ganz anderes. Er schreibt von der Liebe, von der Gastfreundschaft. Er schreibt vom Teilen. Er schreibt von dem, dass wir uns lieben und einander dienen sollen. Ja? Und da dachte ich an ein praktisches Beispiel, das steht im Markus-Evangelium, vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem Lahmen. Da kommen vier Leute, ja, die diesen Lahmen sehen, die in ihrer Liebe diesen Menschen entdecken und plötzlich denken sie, wow, der liegt schon so viele Jahre da, völlig hilflos, aber jetzt, was vorher nicht da war, jetzt ist Jesus da. Jetzt gibt es eine Möglichkeit der Heilung, der Veränderung. Mensch, den müssen wir da hinbringen. Rettungsgasse. Versteht ihr? Das ist ganz interessant. Und nun nehmen sie diesen Lahmen. Ja? Sie schnappen ihn mit seiner Matratze oder mit seinem Tuch, auf dem er gelegen hat. Sie schnappen ihn und bringen ihn, ich weiß ja nicht, wie weit die denn geschleppt haben, zu Jesus. Sie wollten zu Jesus. Kommen in das Haus und da ist die Bude voll. Heute Morgen noch habe ich gedacht, wie wäre das hier? Und da kam mir eine Idee, habe gedacht, wenn hier alles voll wäre, dann würde ich mir eine Leiter besorgen. Da draußen ist, glaube ich, ein Balkon, stimmt es? Ja, genau. Und dann würde ich über die Leiter mit dem, versteht ihr, dann würden wir hier hochschlägen, da würde ich hier so gewaltig ans Fenster poltern, wenn Jesus hier steht, der könnte nicht weiterreden. Irgendwie kriegen wir den rein. Aber was mich so fasziniert hat, dieser gewaltige Wille dieser Leute und wir bringen den Menschen zu Jesus. Und dann liegt er da, lassen sie ihn vor Jesus herab, durchs Dach, sie decken das Dach ab. Und lassen ihn durchs Dach runter, vor Jesu Füßen. Und da ist es, als Jesus ihren Glauben sah, da handelt er. Die Menschen müssen zu Jesus kommen, damit er handeln kann. Und da handelt Jesus, vergibt ihm seine Schuld, heilt ihn, sagt zu ihm, nimm dein Bett und geh heim. Wow, ist doch eine tolle Geschichte. Mal ganz ehrlich, könnte es sein, dass wir vielleicht sogar in unserer Mitte so manche Lahme haben? Nein, nicht äußerlich, sondern innerlich gelähmt, blockiert durch irgendwelche Nöte, durch vielleicht Behinderungen aus der Vergangenheit, vielleicht sogar aus der Kindheit, teilweise in psychischen Erkrankungen und andere Probleme. Und da kommt schon ganz schön Herausforderung auf uns zu. Und die Frage ist dann, Wie handeln wir, wenn wir jemand anders in der Not sehen? Wegschauen? Oder gehören wir zu den Vieren, die das sehen? Ich bezogen oder Liebe? Interessant. Im Kolosser 3 heißt es, da Gott euch erwählt hat zu seinen Heiligen und Geliebten. Wir sind Geliebte. Ja? Und ich sage immer, wer geliebt ist, der kann andere lieben. Ja? Ihr seid Geliebte Gottes. Und wer diese göttliche Liebe empfangen hat, da geht es darum, hallo, das ist nicht nur für dich, sondern es ist für deinen Nächsten, für den, der dir begegnet, vielleicht in der Familie oder auch außerhalb. Und da ist noch etwas. Wir sind Geliebte und diese Liebe ist in uns, in unserer Launenhaftigkeit, Schwachheit, manchmal nicht wollen, müde sein. Kennt ihr sowas? In 2. Korinther 4, Vers 7 heißt es, doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Sind wir doch mal ganz ehrlich, sind wir immer so viel drauf? Werd nie vergessen, wir haben Ende Juli, waren wir wieder auf der Zeltstadt, da waren so rund, Zeltstadt bei Gotha, Zeltstadt Ost, da waren so rund 2000 Leute zusammen. Und Barbara und ich, wir waren dort und haben dann immer vormittags Seminar gehalten, ja, und hatten angeboten, dass Gespräche wir machen. Wir haben einen Wohnwagen, da haben wir ein Vorzelt, das Vorzelt richten wir schön ein, ja, und dann, wenn jemand kommt, dann ist das der Beratungsraum, ja, so. Also, du brauchst ein Vorzelt noch, Ronny. Auf jeden Fall, da kamen die Leute und wir waren eingespannt. Vormittags haben wir ein Seminar gehalten, nachmittags hatten wir 3 Gespräche, manchmal 4 Beratungsgespräche. Leute, das kostet Kraft. Und da sitze ich doch abends mal, ich bin dann nicht in den Abendgottesdienst gegangen, weil ich war platt und alle. Und da sitze ich abends auf meinem Campingstuhl, genieße etwas die Stille, ja, und es war schon dunkel und denke, oh, jetzt einfach noch ein bisschen Ruhe und dann gehst du ins Bett, weil morgen früh geht es ja wieder los. Denke ich, da steht doch jemand vor mir. Und dann höre ich eine Stimme sagen, Entschuldigung, sind Sie der Herr Fischer?
Könnte ich bei Ihnen eine Beratung haben? Ich habe da ein paar Fragen. Und ich habe dann schon in meinen Terminkalender durchgerattert, also dort auf dem Seminar. Dann habe ich gedacht, ich habe keinen Termin mehr. Und dann habe ich schon überlegt, naja, vielleicht da noch reinzwingen. Und plötzlich habe ich gemerkt, hallo, der Mann ist angesprochen. Den kannst du nicht wegschicken. Jetzt gilt's. Jetzt musst du die Rettungskasse bilden. Ich habe gedacht, ich bin müde, ich bin alle, ich habe keinen Bock mehr. Und es ist abends schon, es war um 9 Uhr rum. Ja, es war ja schon dunkel um die Zeit. Abends um 9? Hallo?
Auf jeden Fall habe ich gesagt, du komm rein. Und dann haben wir miteinander geredet, ich glaube es war 11. Aber Leute, ich habe gemerkt, wie Gott da ist, wie er segnet, wenn ich mich überwinde und mich nicht auf meiner Bequemlichkeit oder vielleicht passt es ja gerade nicht ausrichte. Und ich habe neu erlebt, diesen kostbaren Schatz, Christus, seinen Geist, der ist da. Da auch, wo du manchmal fertig bist und wo du denkst, jetzt kann ich nicht mehr. Nein, und es war so ein super Gespräch. Und da ist noch etwas. Diese Männer hatten eine andere Blickrichtung. Diese Männer sahen den Lahmen. Liebe, die durch Christus kommt, gibt eine ganz andere Blickrichtung. Da geht es nicht mehr bloß um mich, das ist auch wichtig manchmal, ja? Aber sondern ich sehe den anderen, ich nehme ihn wahr. Und diese 4 Männer, da komme ich nachher dazu, waren es Männer oder was waren es, auf jeden Fall, die haben eine andere Blickrichtung bekommen. Interessant. John F. Kennedy, der ehemalige amerikanische Präsident, der sagte mal, frage nicht, was kann dein Land für dich tun, sondern was kannst du für dein Land tun. Ja? Also das heißt auch, frage nicht, was kann die Gemeinde oder jemand anders für mich tun, sondern frag dich doch mal, was kann ich für die Gemeinde oder Gemeinschaft tun. Ist das nicht wichtig? Und da ist eben diese Liebe macht auch sehend und mitfühlend. In
Römer 12, Vers 15 heißt es, freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Und im Kolosser 3, Vers 12 heißt es, darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Mitgefühl. Was heißt es denn? Mitfühlen. Erbarmen. Das heißt, zuerst mal, ich höre zu. Ich nehme das, was den anderen gerade beschäftigt oder die Not, ich nehme das an. Wie heißt es in der Bibel? Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wir sind doch dankbar, wenn wir in unserem Gebet auch mit unseren Fragen und Nöten zu Christus kommen, oder ist das nicht so? Und mitfühlen heißt ein Stück mit dem Fühlen, was der andere gerade beschäftigt. Ich vor einiger Zeit plötzlich vor einer, ja, im Sterbefall stand und ich habe gemerkt, der andere ist so im Schweigen. Er ist einfach so durch die Trauer. Und ich habe plötzlich gemerkt, da darfst du jetzt nicht sagen, herzliches Beileid oder was weiß ich. Ich habe mich einfach dazugestellt und habe mitgeschwiegen und innerlich für den anderen gebetet. Mitfühlen. Und ermöglichen, diese vier Männer, sie fühlen nicht nur mit und sagen, oh mein, dir geht's aber schlecht. Ja, gell, ja, das liegst du als Lahmer schon so lange rum. Ja, ja, das ist ja, gell, das ist ja schon schlimm. Nein, das ist das eine, sondern sie sind die aus ihrem Mitgefühl eine Rettungsgasse bilden, die etwas ermöglichen, indem sie anpacken, ja, und indem sie den Lahmen zu Jesus schleppen. Einer trage des anderen Last, das heißt konkret anpacken. Und was haben sie gehabt? Da ist der Lahme. Die hatten keinen Notarztwagen. Sie waren auch kein Fachpersonal. Sie waren einfach Menschen, die diese Not gesehen haben. Und die hatten auch nicht mal eine gescheite Trage wahrscheinlich. Vielleicht haben sie sich aus irgendwelchen Holzstücken, Rentscher lernen ja sowas, ne, so vielleicht eine Trage gebastelt, aber so wie man es in der Bibel liest, der lag auf irgendwie so einer dünnen, billigen Matratze und an jedem Zipfel hat einen angepackt, so haben sie ihn zu Jesus geschleppt. Matthäus 10, Vers 8 heißt es, macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Und jetzt kommt es auf, was mir wichtig ist. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Hallo, du kannst übrigens nur weitergeben, was du hast. Ja? Vergiss das nicht. Das sind zum einen unsere persönlichen, die menschlichen Gaben, die wir uns erworben haben, vielleicht auch durch Weiterbildung oder überhaupt grundsätzlich durch Ausbildung und Studium oder sonst was. Das ist sowas Wertvolles. Aber da geht es auch um die geistlichen Gaben. Da geht es um die Liebe, die Geduld, die Sanftmut. Da geht es vielleicht um ein Wort der Weisheit und so weiter und so fort. Denn wir haben einen Auftrag. Teilt miteinander. Wenn du allein zu Hause bist, ja gut, okay, aber mit wem willst du teilen? Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen zusammenkommen, dass wir auch teilen können. Ja? Uns mitteilen können. Und da ist es ja toll, wir haben eine ganz moderne Kommunikation. Wir haben ja E-Mail und Internet und wir haben Telefon und ich mache jetzt keine Werbung, es gibt so viele Möglichkeiten auf jeden Fall. Das ist eine ganz tolle Brücke, die ersetzt nicht die persönliche Begegnung, aber sie ist ganz wichtig zwischendurch. Die Ermöglicher, das sind die, die verbindlich sind. Diese vier machen sich, verbinden sich zu einer einzigen Tat, zu einer einzigen Rettungsmöglichkeit. Jeder packt an. Übrigens, das Reich Gottes wird in Kraft durch Verbindlichkeit gebaut. Menschen, die etwas anfangen, Menschen, die sagen, ja, ja, doch, da mache ich mit und sind dann doch nicht da. Das Reich Gottes kann so nicht gebaut werden. Verbindlich heißt zusammengebunden. Eingebunden. Ja, wir zusammen, du und ich, wir miteinander. Und das ist die wichtigste Voraussetzung. Stell dir mal vor, Da hätten die vier das gesehen und zwei hätten gesagt, naja, wir können es ja mal probieren. Also zwei können, einer kann auch einen schleppen, das ist richtig, ja. Aber das ist schwierig. Vier scheint eine gute Kräfteverteilung zu sein, also Verbindlichkeit. Und dadurch entsteht Leidenschaft. Versteht ihr? In dieser Entschlossenheit, in diesem, die vier packen an. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die unterwegs waren. Der eine vielleicht gesagt hat, ich kann bald nimmer. Ja? Und der andere sagt, komm, das schaffen wir. Dieses gegenseitige Anstacheln. Wir brauchen einander, um uns gegenseitig da immer wieder zur Kreativität und zur Kraft ermutigen zu können. Und da ist noch etwas. Lasst uns zusammenstehen. In diesem Beispiel, in dieser Geschichte, das waren vier. Nicht zwei, nicht drei. Jeder von uns wird gebraucht. Und ich komme auf einen ganz wichtigen Punkt. Den Punkt der Loyalität. Wir waren viele Jahre im gemeinsamen Leben, viele Jahre in einem Team, da haben wir mit Suchtkranken gearbeitet. Und wir waren alle ganz entschlossen, durch Jesu Hilfe diesen Menschen, die in der Sucht waren, zu helfen. Aber ich sage euch was, wir waren auch alle Menschen. Sehr unterschiedlich. Ja? Schauen wir nochmal diese vier Leute an, die diesen Lahmen geschleppt haben. Waren es vier Männer? Waren es vier Frauen? Zwei Männer, zwei Frauen? Oder wie auch immer, ein Beamter, ein Maurer, ein Prediger, ein Manager? Ich weiß es nicht. War der eine klein, der andere groß, der eine dick, der andere schlank? Waren die Charakter gleich? Hatten sie unterschiedliche Temperamente? Vielleicht schon einen unterschiedlichen Kulturkreis? Oder wie auch immer? War es ein Pfingstler, Katholik, ein Evangelikaler? Vielleicht noch, was weiß ich, jemand? Wir wissen das nicht. Aber schaut euch doch mal selber an. Wie unterschiedlich sind wir eigentlich? Ja? Wie unterschiedlich. Und das sagt uns in Vers 13, Kolosser Vers 13, geht nachsichtig miteinander um. Warum steht denn das da? Ganz einfach, keiner von uns, einschließlich ich, ist vollkommen. Keiner von uns ist immer geduldig. Keiner von uns ist immer liebevoll. Hallo, erleb mich mal in der Krise. Ja, das ist so. Ja, erlebe mich mal morgens, wenn ich aufstehe. Ich bin körperlich sofort da. Aber wisst ihr, was ich gar nicht gebrauchen kann? Wenn mich da schon einer anquatscht und sagt, Michael, könntest du mal. Das habe ich früher im Team erlebt. Da kam ich dann morgens zur Gebetszeit, die wir als Team hatten, und da waren welche dabei, die schon mal mit einem Zettelchen auf mich zukamen. Hallo Michael, könntest du da dran denken? Und übrigens, ich habe auch noch ein Zettel, könntest hat er da voll gekleistert. Leute, das liebe ich. Versteht ihr? Und manchmal habe ich mir gedacht, wenn die oder jene Mitarbeiterin einfach nicht mehr da wäre, das Leben wäre so viel einfacher. Ihr lacht, aber das ist doch die Wahrheit. Und du hast eine andere Art, du hast ein anderes Temperament und trotzdem stellt uns Gott zusammen, ist das nicht faszinierend? Und durch seine Liebe, diese Christus-in-uns-Liebe, wird das möglich. Und deshalb heißt es da, ertragt einander. Ja, in Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander. Geht nachsichtig miteinander um, heißt in anderen Übersetzungen. Ja, ist das nicht wertvoll? Warum? Weil Gott genau weiß, und der Petrus, der das geschrieben hat, hat es damals auch, er wusste ganz genau, hallo, wir sind alle sehr unterschiedlich. Und das Faszinierende ist, ich habe das gestern auch gedacht, bei dem Gemeindetag, ich habe euch ein bisschen beobachtet, wow, sehr unterschiedlich. Ich habe beobachtet, da hattet ihr, glaube ich, weiß gar nicht, was tut es, Elisabeth oder was, haben die Brötchen alle schön schon hingestellt, so richtig schön. Ne? So, die sollten also, was weiß ich, so ein bisschen so nicht so eng beieinander stehen und so weiter und so fort. Tipp, 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 klapp, war kaum so weit, kam jemand anders und hat die Brötchen da irgendwie verschoben. Denke ich, wieso eigentlich, warum schiebst du die jetzt hin und her? Aber scheinbar hat er eine andere Blickrichtung gehabt oder eine andere Haltung dazu. Und so könnte ich gerade weitermachen. Wir sind doch so unterschiedlich, Leute. Und schon geht's los. Wieso schiebst du die Brötchen durch die Gegend? Damit hast du doch gar nichts zu tun. Und schon haben wir Konflikt miteinander. Deshalb heißt es, ertragt einander. Ja, und dann gibt es manchmal auch Konflikte. Dann bin ich jemand auf den Fuß getreten. Das kommt vor. Ja? Dann bin ich zornig geworden. Dann bin ich patzig geworden. Und dann ist es so wichtig, was Kolosser 3,13 heißt, vergebt einander, wenn einer wieder den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat. Was heißt es konkret? Dann gehe ich auf den anderen zu. Sag du, ich habe da wirklich total lieblos gehandelt. Kannst du mir vergeben? Und manchmal muss man diese Situation auch nochmal klären. Aber wisst ihr, wir sind ja so wunderbare, manchmal so eine wunderbare Gemeinschaft, manche Ehepaare, manche Familien oder in manchen Bewegungen läuft, das wird alles schön unter den Teppich gekehrt. Scheinbar bei euch nicht, denn der Teppich ist immer noch ganz da unten. Das ist auch gut so. Vergebt einander. Und da kommt noch etwas dazu. Die kommen nun, diese vier, kommen zu diesem Haus und das Haus war gerammelt voll. Wie kommen wir da rein? Und das fasziniert mich immer wieder an gläubigen Menschen, wenn sie trotz Schwierigkeiten, trotz, das ist unmöglich, dranbleiben. Im Hebräer 10,39, wir sind aber nicht von denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern die da glauben zur Rettung der Seele, die dranbleiben, die sagen, da kommen wir durch. Das schaffen wir miteinander. Und die steigen aufs Dach, diese vier, und decken das Dach ab und kommen da rein. Ich kenne viele solche Blockaden. Und manchmal geht es mir so, dass ich denke, boah, unmöglich. Wir machen ja ganz viel Beratungsarbeit. Und da kommen ganz heftige Probleme auf manchmal zu, dass ich denke, nee, wie soll das sich verändern? Ja? Vor allem, wenn es manchmal teilweise um Ehepaare geht, Eheprobleme, ja. Da ist der eine, der darunter leidet, der wirklich Veränderung will, und der andere steht daneben und denkt, ich weiß gar nicht, was du willst. Ja, ich will das nicht. Fertig aus. Was willst denn du? Habe ich in einem Ehepaargespräch auf der Zeltstadt erlebt, ich verstehe das gar nicht, was meine Frau hat. Ich mache doch alles für sie. Er hat gar nicht gemerkt, wie kalt es, wie lieblos das Ganze war. Und da gibt es so viele Dinge. Aber durch Gottes Geist, übrigens ist viel mehr der Wert im Lobpreis noch ein. Und wir können beten. Wir können beten, dass bei dem anderen das Dach abgedeckt wird. Die Gehirnplatte manchmal da oben, die sehr steinern ist und nicht begreifen will. Aber wir können für diesen Menschen beten. Und Gottes Geist durchdringt manchmal die Härte und dringt hinein in dein Denken und in dein Herz. Da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Und zwar das Ermöglichen statt Verhindern. In Sprüche 27, Vers 17 heißt es, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch den anderen. Also, wo wir nicht zusammenkommen, wo wir nicht Beziehung, Gemeinschaft pflegen, wo wir nicht echte Freundschaft haben, wo wir miteinander nicht geistlich Dinge teilen und miteinander beten, da schärft sich's nichts. Ich bin eigentlich ein Metzgersohn. Ui, habe ich gerade gehört. Ja. Und ich habe immer erlebt, wie mein Vater, der Metzger war, die Messer, die waren sowas von scharf, rasiermesserscharf. Das musste auch sein, ja, weil er genau das Fleisch teilen musste. Und ich habe immer wieder gemerkt, wie er da seinen Schleifstein nimmt, ja, und das, damit das flutscht. Ja, und ich finde es so stark, dass da Eisen schärft Eisen. Und wenn wir zusammenkommen, uns unterhalten. Und manchmal auch. Und das heißt in Hebräer 3, Vers 13, ermahnen und ermutigen müssen. Ermahnt und ermutigt einander. Aber wozu eigentlich? Also wenn ich zu Hause allein bin, gut, klar, ich kann mir irgendwas anhören, aber wisst ihr, in der persönlichen Begegnung geschieht es ja oft. Das ist ganz arg wichtig. Aber wozu dieses Ermahnen und Ermutigen? Dass du auf der Spur bleibst. Dass du nicht vom Weg abkommst. Dass du an Christus dran bleibst, dass du wieder immer wieder erkennst, hallo, wo läuft vielleicht auch in meinem Leben was schief? Da heißt es im Hebräer, achtet aufeinander, Vers 15, damit niemand sich von der Gottes Gnade ausschließt, lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird. Und da möchte ich euch eine eigene Erfahrung sagen. Ich denke manchmal, ich erlebe ja Situationen und dann denke ich. Und ich bin sehr dankbar, dass ich meine Frau habe, mit der tausche ich mich aus. Und die sagt, Michael, das sehe ich ganz anders. Und manchmal ist es wichtig, dass wir aus dem Isolierten, so wie wir denken und bewerten, immer wieder herauskommen in die Beziehung zum Nächsten, in die Beziehung zur Gemeinschaft, in die Beziehung zur Gemeinde. Warum? Dass wir aus unserem, ja, wie soll ich sagen, eingekreisten Denken und Erleben herauskommen und merken, hallo, das sieht noch ganz anders aus. Denn die Gefahr von Vergiftung ist da. Die Gefahr, dass wir das Ziel aus den Augen verlieren. Ich komme zum Schluss. Was ist der Gewinn dabei? Was mich so fasziniert, als sie das Dach abgedeckt hatten, da guckt Jesus hoch und dann heißt es da, als Jesus ihren Glauben sah. Welchen Glauben? Dass sie ihn gesund machen konnten? Keiner von uns kann jemanden gesund machen, es kann allein Christus. Als Jesus ihren Glauben sah, diese Ermöglicher, diese Mutigen, die nicht aufgegeben haben, die sich eingebunden haben, die investiert haben, die zusammenstehen, die anpacken, die Beziehung pflegen, sich umeinander kümmern, hier in der Gemeinde. Ein Glaube, der sieht, mitfühlt, Mitleid anpackt, ja, der Opfer, der verbindlich ist, entschlossen, auch loyal. Wisst ihr, was der Gewinn ist? Als Jesus ihren Glauben sah, als Jesus deinen Glauben sah, als Jesus deinen Glauben sah. Versteht ihr? Da ist Jesus mitten unter euch. Denn er freut sich darüber, weil ihr auf ihn ausgerichtet seid. Und er ist der, der handelt. Der Lahme liegt da und Jesus handelt. Als Jesus ihren Glauben sah, hat er gesagt, Mai, habt ihr aber einen Glauben? Was soll denn der Lahme hier? Pack den mal weg, ich will weiter predigen. Nein, das war nicht so. Jesus sah diese Not und heilt diesen Lahmen. Und dadurch, als Jesus euren Glauben sah, als Jesus euren, wenn Jesus euren Glauben sieht, ihr seid eine Gemeinde, eine helfende Gemeinde, eine einladende Gemeinde, eine Gemeinde, die Raum hat, auch für Schwache, für Leute, die Hilfe brauchen. Eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, die nicht gegeneinander, sondern miteinander unterwegs ist. Und die eine Vielfalt ausstrahlt. Eine Vielfalt an Menschen und Charaktere. Und doch eine Einheit bildet. Ist das nicht ein starkes Zeugnis? Das gibt eine starke Ausstrahlung. Und das ermöglicht, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid, so heißt es in Johannes 13, Vers 34. Und dadurch entsteht und entwickelt sich Mission, das ist Einladung. Und das wünsche ich mir für mich und für euch, dass wir solche Ermöglicher werden, statt verhindern. Und denkt mal an das Bild der Rettungsgasse, dass wir nicht ausscheren, sondern uns eingliedern, damit Gottes Gnade, damit Gottes Kraft, damit Gottes Hilfe fließen kann. Zu dir, der du es gerade brauchst, oder zu jemand außerhalb, das spielt keine Rolle. Herr Jesus, ich danke dir. Danke dir so von ganzem Herzen, dass du es bist, der in deiner Liebe zu uns redet. Danke, Herr Jesus, dass du uns segnest und dass du diese Worte vertiefst, dass wir sie umsetzen können. Amen.